Bitte begrüßen Sie ganz herzlich Leon de Winter.
Danke. Danke.
Herr de Winter, Ihr aktuelles Buch Geronimo handelt von den Ereignissen rund um den 2. Mai 2011. Wir sind bisher immer alle davon ausgegangen, dass an diesem Tag amerikanische Elitesoldaten Osama bin Laden in seinem Versteck in Pakistan aufgespürt, getötet und dann im Indischen Ozean versenkt haben. Sie haben eine andere Version. Wer hat Sie an der Version, die ich gerade beschrieben habe, zweifeln lassen?
Naja, ich habe die offizielle Version auch natürlich geglaubt, wie Sie allen. Weil es gab keinen Anlass daran zu zweifeln. Die amerikanische Regierung und die Behörden und die Militären, die Generäle haben uns gesagt, ja, wir haben ihn erschossen in diesem Haus in Abbottabad im Norden Pakistans und die Leiche im Indischen Ozean geschmissen innerhalb 24 Stunden. Es gibt keine Bilder. Und nicht nur das, obwohl es eine direkte Satellitverbindung gegeben hat zwischen den Leuten von SEALS Team 6 und Fort Bragg, das Hauptquartier, hat er alle Kameras. Aber es gab zufälligerweise eine Störung 40 Minuten lang während dieser Operation. Also wir haben keine Bilder davon. Ich habe das alles akzeptiert. Natürlich.
Und dann
ich bin kein Verschwörungstheoretiker. Ich war das noch nicht. Jetzt bin ich es ein bisschen. Und dann begegnete ich jemand in Sorrento of all places. Ich war da eingeladen worden von einem amerikanischen Freund. Der in jedem Jahr ist er, Ende April, Mai ist er in Sorrento. Er mietet da eine Villa, etwas Unglaubliches, Schönes. Und er fragt dann auch andere Freunde von ihm. Und da gab es auch ein älterer amerikanischer Freund von ihm. Und man hat mir erzählt, er ist ein pensionierter Delta Force Offizier. Und wirklich spitze. Er war wirklich in der Führung von allen Special Forces in Amerika. Also das war ein sehr renommierter Militär. Und wir hatten ein Abendessen genau ein Jahr nach Operation Neptune Spear. So hier hieß diese Operation, um Bin Laden zu töten. Exakt ein Jahr später hatten wir ein Abendessen in Sorrento. Liebevoll, romantisch, wunderbar, herrliches Essen, unglaublicher Wein. Und ich dachte, ich sollte etwas sagen zu diesem Mann, weil ich saß gegenüber ihm, über diesen Tod von Bin Laden. Ich muss ihm sagen, und ich sagte, gratuliere, und das ist wunderbar, und Ihre Kollegen von SEALS Team, das ist die Navy, und er, Delta Force ist Armee, ich wusste, dass es da gibt es einen Unterschied. Dennoch, ich kann ihm gratulieren damit. Und ich sagte, dass es wunderbar war und ich war beeindruckt. Und er guckte mich an und sagte dann zu mir, also Sie glauben wirklich die offizielle Version? Und ich dachte, was ist das für eine verrückte Bemerkung? Das ist. Und ich sagte schon verunsichert, ja, es war fast mehr eine Frage dann eine Bestätigung. Und dann sagte er zu mir mit einem Lächeln, aber Sie sind doch sehr naiv, Herr de Winter. Und das war kein Verrückter. Er war auch nicht besoffen. Das war ein hochdekorierter Offizier von Delta Force.
Und
er sagte
dann
zu mir, dass ich verrückt war.
Und das haben Sie dann mit nach Hause genommen und haben das Ganze so umgesetzt, dass Sie eine neue Geschichte geschrieben haben, in der die Jungs von SEALS einen Doppelgänger ermorden, weil sie den lebenden, lebendigen Osama Bin Laden seiner gerechten Strafe zuführen möchten. Das ist eine etwas waghalsige Konstruktion, weil die sich natürlich gegen den Befehl des Präsidenten setzen.
Ja, aber zugleich ist das auch viel realistischer, finde ich. Warum hat man Bin Laden erschossen? Die offizielle Version ist, er griff nach einer Waffe. Und diese ängstlichen Burschen von SEALS Team 6, die beste Kämpfer, die die Menschheit je gesehen hat, mit allen technologischen Möglichkeiten, mit den neuesten Waffen, die denken dann, jetzt sollten wir ihn erschießen. Natürlich nicht, denke ich jetzt. Und das ist immer das Gefährliche, wenn man so eine Geschichte umbaut, fängt man an zu glauben in den eigenen Verrücktheiten. Und das habe ich gemacht. Ich glaube jetzt in meine eigene Version.
Wir erleben im ersten Kapitel einen Osama Bin Laden, der aus seinem Versteck rausfährt, nachts mit dem Moped unterwegs ist, um Zigaretten zu holen, bezeichnenderweise Marlboro, und Vanilleeis für seine jüngste Frau. Er hat drei Frauen, mit denen er zurzeit zusammenlebt. Die jüngste hat Lust auf Vanilleeis, also düst er los.
Und Schokolade
düst los. Und wir erfahren auch in diesem ersten Kapitel, dass er nicht immer auf der Höhe der Zeit ist, dass er Viagra braucht. Also Sie zeichnen einen sehr menschlichen Terroristen.
Ja, das wollte ich, anders hätte ich das nicht gemacht
warum,
auf diese Weise.
Warum?
Warum? Weil es macht alles noch viel peinlicher, viel angenehmer, viel verwirrender, viel komplexer. Ein Monster, das nur ein Monster ist, das ohne Motivation ist, völlig uninteressant. Mhm. Und solche Menschen gibt es auch fast nicht. Mhm. Es gibt immer eine Psychologie, es gibt immer eine Vergangenheit. Und auch diese große Monster, weil er hatte verrückte Ideen über, was er noch mehr mit uns vorhat hier im Westen. Und zur gleichen Zeit ist es möglich gewesen, jedenfalls für mich beim Schreiben, um etwas von ihm zu verstehen, nicht zu vergeben. Nicht zu beahmen, nicht zu bejahen, nur ich möchte ein bisschen von dieser Psychologie zu mir lassen. Und es war natürlich auch eine, technisch gesehen eine große Herausforderung. Wie verführe ich meine Leser, mit mir zu träumen und mir zu glauben? Und dafür brauche ich sicherlich in der Öffnung des Buches gewisse Ironie, ein bisschen Zynismus, aber auch sicherlich eine Art Zärtlichkeit sogar bei diesem Monster.
Haben Sie nie ein bisschen Sorge gehabt, also gerade weil Sie sehr ironisch sind, dass dieser sehr spezielle Humor bei den Anhängern von Osama Bin Laden nicht gut ankommt? Hatten Sie nie Angst davor?
Nein, wie kann man böse sein, weil er sich nett benimmt gegenüber seiner Frau? Na, vielleicht eine Sache war vielleicht, dass er Viagra geschluckt hat. Aber das ist faktisch. Ich habe das auch nur gelesen. Das hat man gefunden in seinem Arbeitszimmer, in seinem Haus in Abbottabad. Also das habe ich nicht erfunden. Er hatte wirklich das. Und warum nicht? Er war ein Mann, er hatte drei Frauen, jeden Tag an der Arbeit. Also da braucht man blaue Pillen. Ist das so schlimm?
Dieses Buch spielt auf ganz, ganz vielen Schauplätzen. Also Afghanistan, Pakistan, USA, Großbritannien. Wie haben Sie das recherchiert und wie haben Sie das aufgebaut? Haben Sie sich so eine Liste gemacht mit Szenen oder wie ging das?
Ich habe 2 Jahre Recherchen gemacht und dann 1 Jahr lang Szenenlisten produziert, wie ein Schachspiel mit mir selbst. 1 Jahr lang, ich übertreibe nicht. Ich habe die ganze Zeit versucht, wie sollte diese Dramaturgie aussehen? Wie funktioniert so eine Geschichte? Und ich weiß, wie weit ich gehe, dass ich wirklich am Rande all diese Ereignisse beschreibe, am Rande des Möglichen, am Rande des Vorstellbaren. Und dennoch, ich wollte dahin gehen. Und wie verführe ich meinen Leser? Wie bringe ich meinen Leser dazu, dass er sagt, ja, ich bin bereit zu glauben. Weil Lesen ist ein Akt des Glaubens. Wenn Sie nicht glauben möchten, dann haben Sie hier nur, das ist Papier mit Inkt. Man sieht nichts. Aber wenn Sie bereit sind zu glauben, dann sehen Sie eine Geschichte und sehen Sie Figuren und Horizonte und Gegenden, die Sie sich noch nie vorgestellt haben. Und wie bringe ich meinen Leser? Wie sage ich, bitte glaub mir, geh mit mir in diese verrückten Welten?
Das ist sehr präzise beschrieben, diese verrückten Welten. Sind Sie zum Teil in diesen 2 Jahren auch in die Welten gereist oder haben Sie das alles vom Computer aus gemacht?
Ich habe hier und da gereist, aber ich habe zum Beispiel, ich beschreibe eine Szene in einem sehr schicken Hotel in London. Das habe ich mal untersucht. Das war teuer, aber alles abziehbar für die Steuerbehörden, weil das sind dann sachliche Kosten, die man dann macht. Es war sehr teuer. Wir hatten dazu 3 Tee mittags und das war mehr als 200 Euro.
Was war also, das für ein Tee?
Es war Tee mit kleinen Süßigkeiten und die ich auch nicht gegessen habe. Aber meine Frau und unsere Freundin haben dann diese Süßigkeiten gegessen. Und so, das habe ich gemacht. Aber es gab da Sachen leider, die ich nicht persönlich mich anschauen konnte. Aber ich habe jemanden gefunden in Abbottabad, ein Nachbar, ihr wusstet das nicht, ein Nachbar von Bin Laden, der auch Augenzeuge war. Dieser Operation Neptune Spear ist dabei gewesen, er hat das alles mit seinen Augen angeschaut. Und ja, andere Sachen, die ich auch gerne hätte machen wollen, aber meine Frau hat es mir verboten, dahin zu reisen. Aber dann fand ich online etwas Wunderbares. Es gibt pakistanische junge Männer, die haben ein Hobby, die fahren stundenlang in ihre Heimatstadt herum, Heimatdorf, und die filmen alles, was die unterwegs sehen, so mit einem Handy, und das dauert stundenlang, nur Straßenszenen, nichts passiert, Straßenszenen. Und darunter hat man dann traditionelle pakistanische Musik, Ich habe das mir tagelang angeschaut. Und nach einer Woche war ich wirklich auch da. Und ich habe wirklich mit Erstaunen und Bewunderung auch mich diese wunderbare YouTubes habe ich davon genossen.
Also es ist so präzise in dem Roman, dass man sogar die Schokolade, die in Pakistan hergestellt wird, ja, dass sie die Sorte, den Namen dieser Schokolade kennen. Das
ja, weil Bin Laden möchte Schokolade, ja, haben. Also, aber welche Schokolade ja hat man da in Abbottabad? Ich ja hatte keine Ahnung. Und dann hat man so eine Woche, dann weiß man alles von pakistanischer Schokolade. Ich habe da immer von geträumt, ich möchte alles wissen von pakistanischer Schokolade. Das hatte ich eine Woche. Jetzt bin ich es wieder vergessen. Und die zwei Sorten, die ich beschreibe, das weiß ich dann noch. Naja, zoals je sagen. Das, ja. Aber das macht das Schreiben auch so unterhaltsam für mich.
Ein anderer Protagonist, der natürlich wichtig ist für das Buch, also neben UBL, wie Sie ihn nennen, Osama Bin Laden, ist Tom Johnson, ein amerikanischer Ex-CIA-Agent, Sohn einer russischen Mutter aus Wisconsin. Er ist Jude, die Eltern sind Musiker, der Vater ist Pianist, die Mutter ist Cellistin. Und durch ihn, durch diesen Tom, bekommen wir auch nochmal so ganz präzise Beschreibungen, auch der Amerikaner. Und einen Satz habe ich mir notiert, der heißt: Kaum etwas ist entspannter als ein Männergeburtstag unter freiem Himmel vor einem Fernseher, in dem das Endspiel im American Football läuft. Nun haben Sie ja einige Jahre in Los Angeles und dann später in Malibu gelebt. Sind da auch eigene Erfahrungen untergebracht in diesem Roman im Hinblick auf die Beobachtungen der Amerikaner?
Sicher, dann trennen sich auch die Geschlechter bei so einem Endspiel, American Football, das natürlich auch sehr sehr männlich ist und sehr körperlich, sehr schwer, viel, viel härter als unser europäisches Fußball. Und die Frauen, die haben dann ihre eigene Szene, die Männer haben die eigene Szene. Und dann ist es eine Frage von so einer Stunde, eineinhalb Stunden, bis all die Männer besoffen sind. Und die Frauen, die haben dann ein Glas Weißwein, vielleicht die Hälfte davon getrunken und gehen dann gehen weiter mit Wasser.
Und achten weiter auf die Linie.
Die Linie, immer die Linie. Was schön ist, was gut ist, aber diese Trennung ist interessant und ich möchte das beschreiben, weil diese Männer bei dieser Geburtstagsparty, das sind alle Mitglieder von SEALs Team 6 und die üben für eine Operation. Und meine Hauptfigur ist auch da, ist der Einzige, der kein SEALs Team 6 ist, er ist Delta Force. Und er weiß, die üben in diesem Haus, das die gebaut haben. Was ist das für ein Haus? Und er hat schon das Gefühl, das ist vielleicht das Haus, wo Bin Laden sich versteckt hat. Aber die wollen anfänglich nichts sagen darüber. Aber man trinkt und dann fängt man an zu reden und weiter zu reden. Und dann entdeckt Tom, diese Leute, die haben diesen Auftrag des Jahrhunderts bekommen. Die werden geschickt, um Bin Laden zu töten, mitzunehmen. Ist es Kill or ist es Capture? Und das Endspiel im Fernsehen, und da hat man auch noch Fergie, die singt auch noch, das war in diesem Endspiel, weil das war wirklich ein echtes Endspiel, das ich da beschriebe, an diesem Tag. Weil ich so weit gehe mit der Fiktion, müssen all diese kleinen Einzelheiten, die müssen stimmen. Und Fergie, die Black Eyed Peas, die hat dann in Halbzeit bei dieser, und dann hat man auch all diese wunderbare sexistische Bemerkungen von diesen Männern, die haben nicht das auch mit voller Genuss beschrieben, wie die diese Fergie anschauen und dann langsam
und auch gerne mal vernaschen würden, weil das so eine tolle Frau ist.
Ja, das ist eine tolle Frau.
Tom Johnson bringt westliche Musik mit nach Afghanistan und er infiziert Apana damit, ein kleines Mädchen, und zwar mit Bach. Und wie Sie das beschrieben haben, das hören wir uns mal an.
Ja, also Sie hören, das Buch bewegt sich von Osama Bin Laden nach Johann Sebastian Bach. Und jetzt lese ich ein Stück. Es ist natürlich verrückt, ich weiß es. Aber dennoch, ich lese jetzt anderthalb Seiten. Und der Ich in diesem Stück, das ist dieser Tom Johnson. Er ist noch aktiv als Militär. Er ist auf einem Forward Operating Base, wie das heißt, in Afghanistan. Und er hört sich nach Jahren wieder die Goldberg-Variationen an. Er wollte das nicht mehr, weil die waren zu schmerzhaft. Wegen etwas Tragisches, das in seinem Leben passiert ist. Und das hört sich auf diese Weise an. Ich muss jetzt meine Brille abnehmen. Warte, ich kann das hier. Ich schloss die Lautsprecherboxen an den DVD-Player an, setzte mich und zündete mir eine Zigarette an. Ich wusste nicht, ob ich diese Musik ertragen würde. Beim letzten Mal waren die Variationen die Hintergrundmusik zur Nachricht von Sarahs Tod gewesen, seiner Tochter. Gould setzte ein. Nein, einsetzen ist im Falle von Gould nicht der richtige Ausdruck. Von einem Anfang konnte keine Rede sein. Er holte etwas hervor, was immer da gewesen war, was man aber nicht gefunden hatte, weil man nicht wusste, wo man suchen sollte. Gould, Glenn Gould, Sean. Er rührte etwas an, was ewig war und zugleich vergänglich. Zeitlos, aber zeitlich begrenzt. Das war das Herzerreißende an dem, was ich hörte. Ich wollte nicht. Es versetzte mich in die Zeit von Sarahs Tod zurück. Ich beugte mich zum DVD-Player, um ihn auszumachen. Und durch die geöffnete Tür sah ich Apana hereinkommen, mit offenem Mund, die großen blauen Augen aufgerissen. Apana ist die Tochter des Dolmetschers auf dieser Forward Operating Base. Sie trat ein paar Schritte auf mich zu. Nein, sie schritt, muss ich sagen. Und dann blieb sie minutenlang reglos stehen, als hätte sie Angst. Als sträubte sie sich gegen etwas, was sie mitriss. Dieses dünne Mädchen, dunkel wie ihr Vater, glänzend gebürstetes, schulterlanges Haar, lange Wimpern, gelbe Strickjacke über wadenlangem, geblümten Kleid, leichte Hose, schmutzige, weiße Pantoffeln. Eine kleine afghanische Version von Vermeers Mädchen mit dem Perlenohrring. Schutzlos stand sie in Bachs Universum, in dem sich eine Note wunderbar natürlich zur anderen fügte und einen harmonischen Fluss bewirkte, der über die Natur hinausragte. Sie schaute zu den Lautsprecherboxen, sah mich an, verzweifelt fast, um eine Antwort auf die Frage flehend, warum ihr das aufgebürdet wurde, warum sie inmitten der Unvollkommenheit das Vollkommene erfahren musste. Sie wusste von dem Moment an, dass Schönheit schmerzte, weil ihre Erfahrung endlich war. Das wusste ich, weil ich es selbst als Kind so erlebt hatte. Sie erschrak, als nach 3 Minuten auf die sachte Aria die temporeiche Variatio 1 folgte. Tränen schossen ihr in die Augen, sie rannte weg. Später erzählte einer von den Medics, dass sie gesehen habe, wie sich das Mädchen in der Latrine übergab.
Das ist eine der Szenen, die mich sehr gepackt hat. Also wir erleben in diesem Buch Musik und Mord und Liebe und Verliebtsein und Verzweiflung. Und wir erleben so ganz stille Momente, aber eben auch manchmal sogar kitschige Momente. Und ich finde, das ist grandios erzählt. Ich habe das mit unglaublich viel Freude gelesen. Woher, Leon de Winter, haben Sie dieses Erzählgehen?
Naja, ich denke, es hat angefangen mit Notwendigkeit, um zu überleben. Die Familien meiner Eltern sind generationenlang nicht ausgebildete, sehr arme Familien gewesen. Und wir haben die überlebt auf Märkten mit Geschichten erzählen und versuchen, etwas zu verkaufen. Einer der Vorahnen war Gaukler. Sagte man, aber damals im 19. Jahrhundert war ein Gaukler auch immer ein Taschendieb. Ich habe da keine Hemmungen, ich denke, dass das war. Und vielleicht bin ich schon ein bisschen stolz darauf, dass hier jemand, der auf der Märkte steht und macht etwas Magisches, das ist nur, um die Interesse den Leuten zu behalten.
War das der Abraham? Welcher Vorahne war das? War das der
Nein, das war ein anderer. Das war der Seite meiner Mutter, meines Vaters. Da gab es jemand im 19. Jahrhundert, der hieß Abraham de Winter. Und er war der erste Stand-up-Comedian in Holland, in den Niederlanden. Und man hat im Theatermuseum in Amsterdam die älteste Aufnahme einer Stimme auf Holländisch, auf einer Wachsrolle, diese erste Aufnahmegeräte, die es gab. Und da hört man Abraham de Winter. Und
womit hört man ihn? Was macht er da? Was erzählt er da?
Ein Witz. Und ich bin vergessen, das wieder aufzusuchen, welcher Witz das war. Weil das war sein Ding. Also offensichtlich gab es das in dieser Familie und irgendwie mache ich noch immer das Gleiche, was er gemacht hat. Geschichten erzählen.
Was genau für ein Milieu ist das gewesen? Also Sie sind vor 62 Jahren geboren in Herzogenbosch. Wenn Sie sagen, das ist eine Familie gewesen, die hat nichts gelernt, wovon haben die denn gelebt?
Handel. Mein Vater hat angefangen, dass er 13 Jahre war, durch die Straßen gelaufen mit einer Handkarre und hat um Klamotten gerufen. So hat er angefangen. Er konnte nicht weiter lehren natürlich, weil die waren arm und er sollte arbeiten. Und später machte er dann einen Schritt, dann war er Gemüsekaufmann auf dem Markt. Und dann noch später, in den 30er Jahren, war er Händler in Textil, auch auf Märkten. Und es sind diese Textilrollen, die meine Eltern das Leben gerettet haben während des Krieges. Sie haben sich versteckt und durch den Verkauf von diesen Textilrollen, und damals gab jedermann machte seine eigenen Kleider, die meisten Menschen, es gab noch keine Konfektion, hat er die Versteckorte finanzieren können. Und die Textilrollen hat er gegeben einer Widerstandsgruppe von Priestern und Nonnen, die meine Eltern gerettet haben. Und die verkauften dann auf dem schwarzen Markt die Textilrollen, sodass da Geld war, um diese Versteckorte, um das zu finanzieren.
Wie oft haben sich die Eltern versteckt und wie oft sind sie verraten worden?
Meine Mutter erzählte, dass die 11-mal verraten worden sind, aber auch 11-mal gerettet. Und das Zufall, dass die überlebt haben, das ist natürlich unglaublich. Aber die haben überlebt, weil es mutige Menschen gab. In diesem Fall unglaublich mutige, heroische, konservative Katholiken. Nonnen, Priester. Warum haben die das gemacht? Weil die Juden liebten. Ich habe keine Ahnung, vielleicht hatten die nichts mit Juden. Aber weil sie menschlich waren, human waren, weil die es nicht ertragen konnten, dass Menschen auf diese Weise leben mussten oder die gefährdet waren. Deshalb haben die Menschen das getan. Nach dem Krieg später, als mein Vater dann ein erfolgreicher Geschäftsmann geworden ist, war er ein großer Unterstützer der katholischen Kirche. Er organisierte Busreisen nach Lourdes für die Gläubigen in der kleinen Heimatstadt Herzogenbosch, wo wir lebten. Und er war immer sehr dankbar. Er war auch einmal Gast im Vatikan, weil diese Jude finanzierte den Schmuggel von Bibeln nach Osteuropa, wo das verboten war. Alles war verrückter.
Und diese Geschichten, die Ihre Eltern erlebt haben, sind auch sehr präsent gewesen. Ich glaube, Ihre Mutter hat viel davon erzählt. Ne? Also es haben ja nur wenige Ihrer Familie den Holocaust überlebt und das ist oft Thema gewesen.
Ja, es waren Überlebende, die nie darüber reden konnten, die darüber schwiegen. Das war bei uns zu Hause nicht so. Meine Mutter hat jeden Tag darüber erzählt und jeden Tag war das Weinen, aber auch Trost. Und dann war das wieder ein bisschen erlebt und weg.
Sie haben das zugespitzt in dem Satz, wenn ich kein Jude, sondern ein Pferd gewesen wäre, dann hätte ich nicht über Juden, sondern über Pferde geschrieben.
Klar.
Heißt, aus diesen jüdischen Wurzeln erwuchs für Sie die Verpflichtung, zu schreiben und zu erzählen?
Nein. Aber wie Sie hören, die Geschichten sind so groß und so extrem und fast absurd. Das sind die Quellen, das sind die Geschichten, mit denen ich aufgewachsen bin. Es wäre fast Verrat, wenn ich darüber nicht schreiben sollte. Deshalb, das sind die Geschichten meiner Jugend. Und damit ehre ich auch meine Eltern, die beide verstorben sind. Ich kann das nur auf diese Weise zeigen.
Wissen Sie noch die allererste Geschichte, Leon de Winter, die Sie geschrieben haben? Ich glaube mit 12 oder wann?
Ich glaube, dass die erste Geschichte war eine... Ich wollte auch sowas tun wie James Bond, wie ein Fleming. Die hatte ich schon früh als Kind gelesen. Ich war so ungefähr der Einzige zu Hause, der Bücher las. Und ich war Mitglied von der öffentlichen Bibliothek in Herzogenbosch. Und ich ging da jede 3 Tage hin mit Taschen. Und ich hatte dann auch, ich liebte diese ein Fleming-Sachen. Und ich wollte auch, ich glaube, dass das so eine spannende Geschichte war von jemand, der, ich glaube, in einem Hotel geht er rein und dann er will jemand ermorden, aber wird dann selbst erschossen oder sowas. Es hört sich an wie eine sehr spannende Geschichte, noch immer.
Sie haben ja erstmal nichts mit Literatur gemacht, also schon so kleine Geschichten geschrieben, aber die erste Ausbildung war an der Bavaria in München und
nein,
an der Filmakademie
in Amsterdam,
ne?
Filmhochschule in Amsterdam.
Filmhochschule Amsterdam, dann Bavaria in München.
Dann habe ich einige Zeit, war ich da, hatte ich dann eine Lehrstelle bei der Bavaria in München und habe ich einige Zeit ein Produktionsassistent bei Hans-Jürgen Süberberg.
Ja.
Der drehte damals seinen Film Hitler, ein Film aus Deutschland. Und da gibt es auch diese Puppen, die Kleider tragen. Wie heißt das auf Deutsch?
Marionetten? Schaufensterpuppen.
Schaufensterpuppen, ja.
Schaufensterpuppen,
in diesem Film gibt es diese große Schaufensterpuppen. Und es war mein Auftrag, diese Schaufensterpuppen SS-Uniformen anzuziehen. Das war ungefähr der erste Job im Filmgeschäft, das ich gehabt habe. Den ganzen Tag schleppte ich hier rum mit dieser SS-Uniform.
Sie sind ja jetzt als Dramaturg nicht mehr so unterwegs, aber dann doch gelegentlich, zum Beispiel mit Ihrer Frau Jessica Durlacher, haben Sie Anne inszeniert fürs Theater in Amsterdam. Worauf haben Sie da Wert gelegt? Woran merkt man so Ihre Handschrift als Dramaturg?
Wir bekamen den Auftrag von Anne Frank Fond in Basel, um ein neues Stück zu machen. Das alte Stück, ein wunderbares Stück, diese Theaterbearbeitung von den Tagebüchern, weil sie hat drei Fassungen geschrieben, Anne Frank. Nicht eine, aber drei Fassungen. Das alte Stück aus 56 war ein bisschen veraltet und man hatte das Gefühl, wir wollen ein neues Stück. Und sie sind auch erlaubt, die Seiten zu benutzen, die Otto Frank, Annes Vater, herausgenommen hat, weil die zu peinlich waren. Weil sie nicht allzu positiv über ihre Mutter geschrieben hat. Und weil sie auch sehr genau die Änderungen in ihrem Körper beschrieben hat. Das war damals noch ein bisschen unbequem. Und gerade für Otto, ihr Vater, die hat ihr weggelassen. Und uns war gesagt worden, sie können alles benutzen. Aber alles soll stimmen, keine Erfindungen. Und dann haben wir die Bücher nochmal gelesen und waren erstaunt, wie gut geschrieben sie waren. Deshalb, dass wir noch jetzt auch wieder noch immer über Anne Frank reden. Es ist nicht nur das schreckliche Schicksal, natürlich, der Skandal bleibt. Aber es gab auch noch was anderes, es ist die unglaubliche Höhe ihres Schreibens. Innerhalb zwei Jahren hat sie sich entwickelt zu einer gereiften Schriftstellerin. Und was wir noch hätte erwarten können, wir wissen es nicht mehr. Und deshalb haben wir dafür gewählt, und das ist uns auch erlaubt worden, weil wir könnten diese Stellen, waren wir anweisen in ihre Tagebücher, weil sie träumte über ihre Zukunft. Was wollte sie? Sie wollte nach Frankreich gehen, nach Paris oder nach London. Sie wollte Journalistin sein oder Schriftstellerin. Und das ist der Schock, unseres Stück, das fängt an nach dem Krieg. Und man sieht eine Anne Frank nach dem Krieg in Paris. Und sie hat ein Buch geschrieben und sie begegnet einem Verleger. Und der hat gehört, dass sie etwas geschrieben hat. Aber sie will es ihm noch nicht zu lesen geben und er fragt, aber können Sie dann bitte darüber erzählen? Und das ist dann das Stück natürlich, das Tagebuch. Und wir haben Anne das Leben gegeben, das sie nie hätte kriegen können, das sie nie geführt hätte in der Wirklichkeit. Und das macht es alles noch peinlicher, weil wir sehen, was hätte passieren können mit diesem Mädchen. Also für uns war wichtig, die Schriftstellerin. Nicht nur das wilde junge Mädchen, das sind auch die drei Versionen, die sie geschrieben hat. Das hat angefangen mit das puberale Mädchen. Aber in der dritten Fassung war sie schon eine ganz große Schriftstellerin. Und das ist die Entwicklung, die wir zeigen möchten.
Leon de Winter, Sie haben sich fürs Tischgespräch auf WDR 5 und den Talk auf NDR Info eine Musik gewünscht, die der Soundtrack zum Film Babel ist. Babel ist von einem spanischen Regisseur. Mexikanischen Regisseur. Ich habe den Namen jetzt gerade nicht präsent. Und es war oder ist so eine moderne Parabel auf den Turmbau.
Es ist auch eigentlich eine Mosaikgeschichte mit verschiedenen Geschichtssträngen, die auch fast getragen wird von der Musik. Wirklich unglaublich, auch von einem mexikanischen Filmkomponisten. Ich hätte gerne mal mit ihm arbeiten wollen, mit diesem Komponisten, aber es ist auch viel zu teuer geworden, weil er ist mittlerweile der Spitze auch in Hollywood. Das sind ganz große Talente, diese Menschen, die Babel gemacht haben, mit auch wunderbaren Schauspielern, Kate Blanchett und Brad Pitt, mit denen wir so viel Mitleid heutzutage haben in seiner Scheidung.
Was hat Sie an diesem Film fasziniert, dass Sie gesagt haben, diese Musik wünsche ich mir?
Der Mut. Und ich hoffe, ich verstehe Sie mich gut. Ich finde, wie dieser Film so, und das sind auch die anderen Filme von Inarritu, der Filmemacher, wie Beautiful, ich weiß nicht, ob Sie mal Beautiful gesehen haben. Ich nenne das Macho Filmmaking. This is Macho Filmmaking, weil es sehr nuanciert ist und sehr liebevoll und sehr zärtlich und zugleich und auch grob, dann und wann ein bisschen kitschy. Ich hätte gerne diesen Film auch persönlich machen wollen. Ich habe das nicht schnell, dass ich denke, was ist das toll, ich hätte das machen wollen. Aber ich habe das bei diesen Filmen von Inarritu.
Das war Musik aus dem Film Babel, gewünscht von Leon de Winter, mit dem ich, Gisela Steinhauer, heute auf der Frankfurter Buchmesse zusammensitze fürs Tischgespräch auf WDR 5 und den Talk auf NDR Info. Babel führt uns im Grunde genommen auch wieder zu Ihrer Biografie, denn Sie sprechen mindestens 3 Sprachen fließend, Niederländisch, Deutsch, Englisch. Können Sie auch Ivrit, können Sie Hebräisch?
Nein, leider nicht mehr. Ich habe 7 Jahre lang Unterricht gehabt von einem Rabbiner bis zu meinem Bar Mitzwa. Mhm. Und dann habe ich alles ziemlich schnell verdrängt, glaube ich. Ich kann es noch ein bisschen lesen und vielleicht, wenn ich mich bemühe, kommt das wieder zurück, aber es ist alles ist weg.
Das Englische haben Sie natürlich perfektionieren können in Amerika, als Sie in Los Angeles gelebt haben, später dann in Malibu. Also Sie sind gependelt zwischen Bloemendaal bei Amsterdam und Kalifornien.
Und Amerika, ja.
Warum haben Sie dann Kalifornien den Rücken gekehrt?
Wegen den Schulen. Wir entdeckten zu unserem Schande, wir hatten damit nicht geredet. In Holland ist das einfacher, weil alles ist erlaubt. Und das ist so langweilig für Kinder, dass die das nicht... So Drogen, Marihuana oder Alkohol, das ist doch alles für Touristen und das ist langweilig. Aber in Amerika ist das alles verboten. Da kann man sich als Soldat beteiligen an Kriege, wenn man 18 ist, aber man darf kein Bier trinken, was ein bisschen verrückt ist. Und wir entdeckten, dass die Kinder alles machten, was unser Herr verboten hat, aber wir wussten nichts davon. Und das entdeckten wir und dann dachten wir, nein, wir sollen so schnell wie möglich hier weggehen. Es ist eine tolle Umgebung, um da zu leben, wenn die Kinder sehr klein sind. Oder wenn die Highschool schon hinter sich gelassen haben. Aber in diese Periode in der Pubertät in Amerika aufwachsen, ist sehr unbequem und vielleicht ein bisschen gefährlich. Und dann sind wir zurückgegangen nach Holland.
Die beiden Kinder, Moos... 20 Jahre alt,
21.
21 Jahre alt, Solomonika, 19 Jahre alt, sind inzwischen beide in Tel Aviv. Das heißt, zu Hause ist es still geworden.
Ja.
Wie schaffen Sie das?
Ich weiß es noch nicht, weil es ist jetzt seit 2 Wochen offiziell, dass die nicht mehr zu Hause sind. Und ich wusste nicht, wirklich nicht, wie schlimm das ist, wenn man das zum ersten Mal erfährt, wenn die Kinder nicht mehr zu Hause sind. Und auch alle Scheiße, die dabei gehört. Aber auch das ist herrlich, weiß ich jetzt. Ich sehne mich nach dieser Scheiße von den Kindern zu Hause. Und Lärm und die Konfrontationen und Türen, die zugeschlagen werden. Aber auch die herrlichen Momente natürlich. Und das ist, ich wusste nicht, dass es so schlimm war. Ich bin ein bisschen im Trauer eigentlich, dass diese herrliche Phase... Und ich weiß jetzt, wie unglaublich das war, dass es ein bisschen zu Ende ist. die Kinder haben angefangen mit einem eigenen Leben.
Haben Sie Ihren Besuch in Tel Aviv schon angekündigt?
Mein Besuch? Wir haben sogar ein Appartement gemietet, um das so in der Nähe. Das hätte ich noch ein bisschen aufstellen wollen, um das zu verraten. Um in der Nähe zu bleiben, natürlich.
Ah, super, da
auch wenn die nicht kommen. Nur, dass ich weiß, es ist nur 2 Minuten auf dem Fahrrad in der Ecke, da sind die beide. Das ist wichtig.
Herr de Winter, als Sie einen Literaturpreis bekommen haben, einen der vielen, die Sie bekommen haben, hat Henrik M. Broder eine Laudatio über Sie verfasst und hat Ihnen darin einen jiddischen Kopf attestiert, der Fragen stellt. Denn, so sagt Henrik M. Broder, die jüdische Kultur sei eine Dauerübung im Fragenstellen. Sind Ihre Kinder ein Beleg für diese These? Haben Ihre Kinder viele Fragen gestellt und stellen immer noch viele Fragen?
Ja, das war auch eine wunderbare Erfahrung. Wenn die angefangen haben, meine Behauptungen zu bezweifeln, das ist, weil ich habe natürlich immer recht. Aber das ist nicht mehr der Fall. Weil die zwei haben auch recht mittlerweile. Und wir haben jetzt verrückte Diskussionen, auch über Politik, Feminismus mit meiner Tochter, die mittlerweile schon, ich weiß nicht woher, ein radikaler Feministin ist. Wie ist das so weit gekommen? Ich war nicht dabei, aber das ist sie auf einmal. Vielleicht meine Frau ist schuldig daran. Aber solche Sachen passieren dann. Ob das etwas ist, ob das jüdisch ist, ich bezweifle es. Das kennen die meisten Menschen, wie das ist. Mit Kindern, die auch ihre eigenen Wahlen machen und ihre eigenen Entscheidungen eines Tages. Und dann entsteht eine neue Dynamik zwischen Eltern und Kindern. Und auch das ist herzerreißend.
Wann flogen denn bei Ihnen so richtig die Fetzen, bei welchen Themen? Also wir haben einmal den Feminismus. Wann ist es sonst noch hoch hergegangen zwischen Leon de Winter und Jessica Durlacher und den Kindern?
Naja, das war fast jeden Tag gab es was. Ja, nein, das ist das war eine große Party zu Hause. Das ging auch vom Essen bis zum tagtäglichen kleinen Sachen, die wir gesehen hatten. Fernsehserie, das war natürlich auch das Thema in den vergangenen 2-3 Jahren, weil wir alle wirklich genossen haben von Netflix-Serien. House of Cards haben wir uns alle angeschaut. True Detective bei HBO, ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben hier, das ist wirklich unglaublich gut. Und kürzlich iRobot, oder wie heißt das, Mr. Robot, diese Serie. Also das war auch eine kontinuierliche Diskussion und warum etwas funktionierte, nicht funktionierte oder warum ich es besser fand als meine Tochter oder mein Sohn. Solche Sachen, herrlich.
Haben Sie über die Frage diskutiert, die meines Erachtens die zentrale Frage im Augenblick ist, wie funktioniert das mit dem Zusammenleben? Wir erleben eine weltweite Migration.
Zu Hause? Nein, weniger. Das ist eine dieser Sachen, worüber wir noch zu verwirrt sind. Es gibt noch keine Klarheit. Es ist noch zu früh, um da eine Haltung zu haben, die präzise ist und womit man handeln könnte. Ich glaube nicht, dass wir viel darüber diskutiert haben. Es war auch nicht so prägnant, so klar und anwesend, wie das Thema hier in Deutschland noch immer ist.
Sie haben im Zusammenhang mit der Migration gesagt, man soll eine neue Heimat umarmen.
Ja.
Das bedeutet aber, dass man die Hände ja loslassen muss von was anderem und von was Altem. Wie sehen Sie Migration? Ist Migration auch immer irgendwie ein bisschen Sterben und ein Abschied vom Alten? Und muss man sich den Neuen öffnen?
Sicherlich, obwohl das schwieriger geworden ist in unserer Zeit. Wir hatten in den 50er Jahren große Emigrationsbewegungen in Holland. Viele sind weggegangen nach Kanada oder Australien, Neuseeland mit dem Boot. Die waren wochenlang unterwegs, sicherlich, wenn man nach Australien gegangen ist. Und man wusste, wir sehen jahrelang, vielleicht 10, 20 Jahre, sehen wir unsere Eltern nicht mehr und unser Heimatland. Und es gab kein Skype, es gab keine Möglichkeit, miteinander Kontakt zu behalten, nur über Briefe. Und das dauerte auch lange. Und das macht das Komplex, das Phänomen von Migration in unserer Zeit auch komplexer, weil man ist imstande, weiterzugehen mit all diesen Kontakten und hat weniger das Gefühl, dass das Reisen und diese Abstände, dass es auch aufgeben ist und ein bisschen sterben. und die Jugend ein bisschen begraben. Nicht völlig natürlich. Das ist eine große Herausforderung. Nicht nur für das empfangende Land, aber auch für die Migranten selbst. Die Notwendigkeit, die zwingende Notwendigkeit, die man damals hätte in den 50er Jahren, die gibt es nicht mehr.
Wie kriegen wir das hin? Unser Ziel ist ja, sagen wir mal, bestenfalls Multikulti. Eine Stufe drunter täte es ja auch schon, wenn wir ein funktionierendes Miteinander hinkriegen oder ein funktionierendes Nebeneinander.
Die Sachen passieren hier natürlich. Wir vergessen das, wie einzigartig das Phänomen dieser Buchmesse ist. Mit all diesen Titeln, so viele Gedanken, so viele Stimmen, das ist das Ende einer Riesenentwicklung gewesen. Eine riesenkulturelle Entwicklung, angefangen vielleicht mit der Renaissance. Und man hat die Enlightenment und Industrial Revolution und die Möglichkeiten, auf diese Weise auch Bücher zu drücken. Und jetzt sind wir hier in aller Freiheit, können wir miteinander Gedanken auswechseln, miteinander diskutieren, einzig sein und nicht miteinander einzig sein. Das sind Ereignisse und hoffentlich verzeihen Sie es mir, wovon ich denke, das ist das Wertvolle, unsere westliche Kultur. Es gibt es nicht in anderen Kulturen. Wenn das so wäre, dann hätten wir eine ganz andere Welt. Nein, aber es ist auch bedroht. Es gibt hier Überwachung, überall Kameras, Leute, sichtbar und unsichtbar, um das zu schützen. Es ist wertvoll, aber auch sehr zerbrechbar. Wir sollen sehr vorsichtig damit umgehen. Wenn wir das erklären können an unsere neuen Bürger, dass das ein Komplex von Werten ist, dass es Teil ist einer langen, mühsamen Entwicklung. Ich denke, dass die dann verstehen.
Aber zum Teil müssen wir es ja auch den eigenen Leuten erklären. Also selbst in den Niederlanden, sicher, die immer so als weltoffen galten, sicher, und als total tolerant, hatten wir einen Geert Wilders, wir hatten einen Theo van Gogh. Haben die dem Image der Niederlande auch geschadet?
Nein, das glaube ich nicht. Sie kennen Holland sehr gut. Sind Sie kürzlich da gefallen.
Ich bin da letzte Woche die Treppe runtergefallen. Wenn Sie mal schauen möchten, Schlüsselbeinbruch in Holland.
Ja,
nur
das,
für Leon de
das
Winter.
Das ist die Gefahr Hollands. Nein, es hat sich da wenig verändert. Aber die Welt hat sich geändert. Ohne Zweifel. Und wir müssen da uns gewöhnen. Das passiert nicht, wie das heißt auf Englisch, overnight.
Über Nacht.
Mhm. Wir brauchen Jahre, uns daran zu gewöhnen. Unsere neuen Bürger sollten sich daran gewöhnen. Das dauert 2, 3, 4 Generationen vielleicht. Aber ich bin da optimistisch.
Vielleicht passiert es ja auch und vielleicht gelingt es ja auch dadurch, dass wir immer mehr gute Herzen bekommen. Sie haben den Versöhnungsroman schlechthin geschrieben, Ein gutes Herz, in dem Sie sich mit Ihrem Intimfeind im Grunde genommen, Theo van Gogh, ausgesöhnt haben. Und wie das klingt in einer kleinen Stelle, das bitte ich Sie auch nochmal vorzulesen, Leon de Winter. Wenn Sie das Blatt nehmen, weil ich da mit meinem ledierten Arm nicht rüberkomme.
Das ist eine kleine Stelle, das ist das Moment, als Theo van Gogh, ich beschreibe in meinem Buch Ein gutes Herz. Er lebt nicht mehr, er ist im Totenreich, das gibt es. Und da hat er eine Ausbildung gemacht als Engel. Und er ist jetzt diplomierter Engel geworden, 3. Klasse, glaube ich. Das ist alles sehr präzise, ist das. Hat eine sehr gut funktionierende Bürokratie, gibt es da. Besser als bei der Deutschen Bahn. Und dann endlich kriegt er als diplomierter Engel, 3. Klasse, Flügel. Und er darf fliegen. Und dann steht das hier in diesem Buch. Und er sah diesen lieblichen, verletzbaren Globus, den er mit seinen Flügeln umfassen und hätscheln konnte. Und er empfand die tiefste Liebe, die ihm je zuteil geworden war. Nein, er wurde eins mit ihr. Und er flog über die Ozeane und um Wolkenkratzer herum und über Wüsten und zwischen den Stämmen der riesen Mammutbäume hindurch, und er segelte mit den Adlern und er war außer sich vor Freude und Liebe.
Ist das Ihre Form von Rache? Dieser Mann hat wirklich kübelweise antisemitische Beleidigungen über Ihnen ausgegossen. Haben Sie gedacht,
nein, ich habe das Buch angefangen mit dem Gefühl, ich soll ihm jetzt wirklich für immer bestrafen. Ich will ihm, obwohl er gestorben ist, nochmals töten. Und in diesem Sinn ist das Buch misslungen. Ich war nicht imstande, ich fing an, ihn zu schätzen, zu respektieren. Und jetzt bedauere ich es, dass wir nie in der Wirklichkeit das Gespräch gehabt haben, das wir im Buch haben miteinander. Weil er besucht auch eine Romanfigur namens Leon de Winter im Buch in einem Traum. Und dann haben wir endlich mal ein Gespräch. Nein, ich habe wirklich, es ist vorbei. Und irgendwie traue ich jetzt, dass er nicht mehr da ist. Weil er war verrückt, er war zu radikal. Er hat die meist schrecklichen Sachen über meine Frau und mich gesagt. Und jetzt denke ich, scheiße, dass er nicht mehr da ist.
Was für ein Dialog ist Ihnen da sehr wichtig in diesem Buch zwischen Leon de Winter und Theo van Gogh?
Er hat am Ende seines Lebens, hat aufgehört, uns zu beschimpfen und hat dann seine Frustrationen konzentriert auf den Propheten Mohammed. Das war eine falsche Wahl gewesen. Wenn er noch immer über mich geschrieben hätte, hätte er noch gelebt.
Dann würde er noch leben, ja.
Gefährliche Wahl war das. Nachdem ich das Buch geschrieben hatte, das ist veröffentlicht worden, es war erfolgreich, es ist auch wieder ein verrücktes Buch, dann erzählte mir jemand und zeigte mir ein Stück, das er geschrieben hätte, das wusste ich nicht. In dem Stück verteidigte er mich gegenüber einem Kritiker. Und das war ein ziemlich schreckliches Moment. Ich wusste nicht, dass er schon während seines Lebens diese Umkehrung zustande gebracht hat. Dass er von diesem Verrückten, der mich stalkte, der mich sich geändert hat und eigentlich eine Bewegung in meiner Richtung gesetzt hat. Ich wusste es nicht, weil ich hätte darauf geantwortet und ihm irgendwie umarmt. Und das war nicht mehr möglich.
Wenn ich ein Buch anfange, lese ich immer erst die Danksagung. Und Leon de Winter hat sich in diesem Buch bedankt bei Tom O. Also das ist dieser Mann, der ihm die Idee gegeben hat zu Geronimo. Und der allerletzte Dank geht an Jessica Durlacher, ohne die alle Tage grau wären. Wie bringt diese Frau Farbe in ihr Leben?
Schon sogar, weil sie da ist. Nur das Dasein ist schon eine große Freude. Und dann ist sie auch noch ziemlich hart gegenüber mich. Sie ist meine erste Leserin. Wenn ich ein Buch geschrieben habe, die erste Fassung, dann liest sie das. Das Erste, was sie immer macht, sie nimmt die Sexszenen raus. Und erzählt mir, und das, ich mache das irgendwie bei jedem Buch, das kannst du nicht, sagt sie mir, das kannst du nicht, also hol raus. Also was ich jetzt an unveröffentlichten Sexszenen habe zu Hause, sie haben keine Ahnung. Viele Teile kann ich damit füllen. Also erst nach meinem Tod werden die veröffentlicht. Und sie hat da keine Scham, mich zu bekritisieren. Es ist wunderbar, so eine herzliche, zärtliche, aber zugleich ist eine steinharte Kritikerin zu Hause zu haben. Und dabei ist sie sehr intelligent, sie ist sehr schön und auch noch eine wunderbare Köchin. Wie weit soll ich gehen?
Ja, den Rest wollen wir jetzt auch noch hören. Die Sexszenen haben wir ja schon rausgenommen.
Da gibt es noch nicht. Also ja, also das ist eine große Farbe in meinem Leben. Das Problem ist die Küche. Ich arbeite gerne in der Küche. Sie hasst es, wenn ich da bin. Und sie schickt mir dann immer weg aus der Küche, nach meinem Arbeitszimmer. Aber ich liebe es da in der Küche. Es ist in der Nähe des Kühlschranks, Kaffee. Und als die Kinder noch zu Hause waren, gab es auch immer, da gab es die Kinder, die waren da und hin. Und ich arbeite gerne mit viel Lärm und Bewegung. Ich könnte hier gut arbeiten oder in dem Bahnhof. Es ist herrlich. Wie mehr Lärm, wie mehr Menschen, wie besser.
Leon de Winter, dann hoffen wir alle, dass ganz bald in der Küche ein neuer Roman entsteht. Bis der auf den Markt kommt, empfehle ich Ihnen ganz dringend Geronimo. Es lohnt sich sehr, dieses Buch zu lesen. Ganz Danke. Herzlichen Dank fürs Tischgespräch auf WDR 5 und den Talk auf NDR Info von der Frankfurter Buchmesse. Danke, Leon de Winter.
Danke.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.